Ein Fahrrad ist ja ein ziemlich simples Gerät und das ist nicht etwa eine Schwäche, sondern nein, das ist ein absoluter Vorteil. Und dass es so leicht, logisch und einfach zu warten ist, macht ein Fahrrad in den Augen vieler Menschen und ich vermute vieler Hörerinnen und Hörer da draußen erst so richtig reizvoll. Ob Alltagsrad oder auch Sportgerät, die Technik kann gleichermaßen einfach zu verstehen sein wie auch zu pflegen.
Doch eins der aktuell beliebten Buzzwords im Fahrradkosmos ist die Integration. Das betrifft auch und vor allem Leitungen, Züge und Kabel, die teilweise auf ihrer kompletten Länge in Rahmen und Komponenten verlaufen. Und wir wollen wissen, wo sind die Vorteile, wo sind die Nachteile und warum baut man das heute so? Dafür fragen wir jemanden, der sich auskennt. Technik-Redaktionsleiter Jens Klötzer vom Tourmagazin war eben noch im Windkanal und ist jetzt auf unserer Showbühne. Hallo Jens.
Hallo ihr zwei.
Mit einer sportlichen Brille, muss man sagen.
Absolut, denn braucht man im Windkanal. Aber Jens, was ist dein lautester Fluch gewesen, als du an einem Fahrrad mit innen verlegten Leitungen und Zügen geschraubt hast?
Das darf man, glaube ich, im Radio nicht sagen.
Ach, bei uns schon.
Ja. Ja. Ja, das berühmte SCH-Wort.
Und wie laut war es?
Ich glaube, das gehört schon zu den lautesten, die mir untergekommen sind in meiner Fahrradschrauberzeit, ja.
Ich würde sagen, wir sind da einem Problem auf der Spur.
Ja, das glaube ich auch. Aber warum macht man denn das? Also an klassischen Rädern sind ja Kabel und Züge draußen gewesen, muss man ja fast schon sagen. Und bei manchen Modellen sind sie dann im Rahmen verlegt und immer öfter laufen sie jetzt auch noch eben durch Lenkervorbau, Gabelschaft und quasi komplett unsichtbar unterm Putz, würde vielleicht der Maurer sagen. Wir fragen dich, warum ist das so? Geht es immer um Schönheit?
Nee, nicht immer. Ich glaube, es hat ganz verschiedene Gründe. Am Anfang hat man das mal gemacht, um die Bodenzüge aus dem Dreck zu nehmen, ein bisschen geschützt verlaufen zu lassen, damit sie da nicht so leiden und länger halten. Und jetzt haben wir eine neue Ausbaustufe erreicht, wenn die so am Lenker und im Vorbau integriert werden. Da waren es zuerst hauptsächlich aerodynamische Gründe. Man wollte die Kabel aus dem Wind nehmen, weil die da eben stören und verwirbeln und verursachen. Und daraus wird dann aber, glaube ich, ziemlich schnell auch eine ästhetische Geschichte. Also, dass man dann so eine Sehgewohnheit kriegt, so sieht ein modernes Rennrad aus, das ist technisch weit vorn und so. Und dann wird das eine Mode, ja.
Das heißt, der Windkanal, den Gerolf so ein bisschen spöttisch ja fast schon angesagt hat, der spielt da schon eine Rolle.
Der spielt da absolut eine Rolle. Das muss man gar nicht spöttisch sehen, das ist messbar, ja.
Ja, ich weiß gar nicht, wie Sport geht, aber ich würde gern wissen, wenn das messbar ist, was sind denn so die Möglichkeiten? Also wenn komplett jetzt die Züge unter Putz verlaufen sozusagen, wie viel schneller ist man denn dann so in unserer Hobbyistenklasse?
Ja, in unserer Hobbyistenklasse wird man das kaum für relevant erachten. Aber es ist auch jetzt schwer nachzuvollziehen, weil ein und dasselbe Modell mit integrierten und ohne integrierte haben wir ja noch nicht gemessen. Aber es ist zumindest so, dass die schnellsten Räder, die wir kennen, so gebaut sind und integrierte Züge haben. Und wir messen sowas ja immer in Watt, ne, in Tretleistung, bei einer bestimmten Geschwindigkeit. Und wenn man so Renntempo 40, 45 km/h fährt, dann kann man schon eine Handvoll Watt, sage ich mal grob, einsparen.
Und wenn jetzt jemand ohne Wattmesser unterwegs ist, so wie ich zum Beispiel, vorangestellt die Behauptung, dass es besser ist, immer schneller zu sein, wie viel schneller bin ich denn dann? Auf einer Runde, meinetwegen 50 Kilometer Runde.
Ja, da werden es ein paar Sekunden sein. Ne?
Na immerhin.
Das ist, ja, also auf dem Tacho wird man das halt kaum ablesen, weil das da die zweite Nachkommastelle ist. Aber wenn es um Sieg oder Niederlage geht oder um den gescheiterten oder erfolgreichen Fluchtversuch, dann sind die paar Sekunden schon wichtig.
Ja, oder der Erste in der Schlange an der Eisdiele, das kann natürlich auch eine Rolle spielen. Aber gibt es neben der Aerodynamik noch einen anderen technischen Vorteil, den das hat?
Also, wie ich vorhin schon mal sagte, dass die Sachen nicht mehr im Freien laufen und dadurch ein bisschen besser vor Dreck und vor Wasser geschützt sind, das ist sicher ein unbestreitbarer Vorteil. Ansonsten fällt mir da nicht viel ein.
Du hast vorhin schon gesagt, du hast auch schon mal laut geflucht, weil die Dinger innen verlegt sind. Ich habe tatsächlich die letzten Tage auf Twitter, das ist ja so eine Plattform, wo ich häufiger mal rumscrolle, mehrfach gelesen, dass Leute gesagt haben, oh, innen verlegte Kabel im Fahrrad, ich könnte kotzen. Was sind noch die Nachteile?
Also das fängt an, sobald man mal in diesem Rad mal irgendwas verändern muss. Ja? Im Idealfall hat man das einmal eingestellt, da laufen hydraulische Leitungen durch und elektrische Schaltkabel und dann kann das ein Fahrradleben lang halten und dann ist alles schick.
Das heißt, wie lange ist ein Fahrradleben eigentlich?
Ja, 10 Jahre ungefähr. Mhm. Kann schon funktionieren, ja.
Ja.
Aber sobald ich da mal irgendwas dran machen muss, dann wird es halt ein Problem. Und das geht los, wenn ich zum Beispiel die Sitzposition verändern will, also die Höhe von dem Lenker einstellen. Dann muss ich das alles abbauen, dann muss ich die Leitungen entsprechend kürzen, weil ich kann die nicht mehr irgendwie in einem Bogen mit ein bisschen Spiel verlaufen lassen, sondern die müssen auf einen Millimeter genau passen. Und dazu muss ich den ganzen Kladderadatsch da eben rausziehen und dann alles wieder zusammenfummeln. Und das ist extrem kompliziert. Das ist selbst für erfahrene Mechaniker und für Radhändler echt ein Horror. Und viele werden sich das zu Hause nicht zutrauen. Und die werden dann zum Radhändler gehen, sagen, stell mir da mal die Höhe von dem Lenker ein, und werden sich dann über die Rechnung wundern, wenn der Radhändler da 2 oder 3 Stunden damit verbringt und dann noch entsprechend neue Leitungen verlegen muss. Das ist schon ein Riesennachteil, ja. Es gibt noch mehr. Wenn ich da irgendwelche anderen Anpassungen vornehmen will, zum Beispiel, weiß ich nicht, einen schmaleren Lenker oder sowas, dann ist es ja oft so, dass diese Lenkereinheiten, Lenker und Vorbau aus einem Stück bestehen. Ein Stück Carbon, ein Carbonteil, und dann passt auch nur dieses von diesem Hersteller. Ich kann also nicht irgendwie einen Lenker kaufen, der ein bisschen schmaler ist, sondern ich muss genau dieses Teil kaufen, und die liegen so irgendwo bei 500, 600, 700 € im Austausch. Das ist schon echt eine teure Angelegenheit. Und auch wenn ich stürze, so ein Carbonlenker ist da schnell mal beschädigt, und ja, das sind die größten Nachteile bei der Geschichte.
Ja, jetzt hast du schon den Preis genannt, und eben hat Christian auch schon die Frage gestellt, wie lang so ein Fahrradleben eigentlich ist. Jetzt stellen wir uns mal vor, ich habe so ein Fahrrad und benutze das mit der Einstellung 5 Jahre lang, und dann aus irgendeinem Grund, vielleicht bin ich rückenkrank geworden und kann mich nicht mehr so tief bücken oder so, brauche einen kürzeren Vorbau. Kriege ich denn diesen Spezialkram, der also auf einen bestimmten Gabelschaft passt, kriege ich den dann überhaupt noch? Ist das irgendwie sichergestellt?
Das ist natürlich echt ein Risiko, ja. Also es kommt natürlich auf den Hersteller an, wie viel er nun davon hält, sich die Sachen da aufs Lager zu legen. Und gerade wenn da schon das Nachfolgemodell irgendwie auf dem Markt ist oder so, dann kann das schon in der Tat schwierig werden, gerade irgendwie bei kleineren Herstellern. Und ja, das kann zum Problem werden. Sichergestellt ist das keineswegs.
Das heißt, es ist nicht DIN-genormt?
Nee, das ist nicht DIN-genormt. Und es kann tatsächlich dazu führen, dass ich, wenn ich sowas mal habe, das Rad dann einfach unfahrbar ist, wenn das Ding kaputt ist. Ja? Oder ich muss mich mit der Position dann eben zurechtfinden, die da eben vorgegeben ist.
Dann versuchen wir doch mal, einen Lösungsansatz zu finden. Also wenn ich vielleicht vermeiden will, in Zukunft so viel zu fluchen oder auch solche Wörter zu benutzen, hast du da Tipps, wie man das vielleicht in Zukunft besser machen kann, wenn man mal alles neu verlegen muss, um ja am Ende möglichst wenig zu fluchen?
Also ich werde schon beim Kauf darauf achten, auf jeden Fall, welches Fahrrad ist das, und komme ich damit so zurecht. Lieber dann doch irgendwie eine klassische, einfache Konstruktion, wenn es mir jetzt auf die paar Sekunden nicht ankommt. Die lassen sich doch viel, viel einfacher handeln und sind im Unterhalt günstiger, und man kann einfacher was dran machen. Ja.
Hast du da ein konkretes Beispiel dafür, wo du sagst, das braucht man eigentlich nicht unbedingt? Oder also wo merke ich das, wenn ich jetzt in so einem Fahrradladen stehe, wenn ich noch irgendwo ein Kabel sehe?
Ja, genau. Also wenn ich jetzt vor so einem Fahrrad stehe und das hat so eine tragflächenartige Lenkerkombination, wo ich überhaupt kein Kabel mehr sehe, da ist Vorsicht angesagt. Die Dinger sind höllisch kompliziert und lassen sich ganz schwer verstellen und austauschen. Und die klassischen Sachen sind einfach ein geschraubter Vorbau, Lenker dran geklemmt, und man sieht die Kabel noch zumindest unten aus dem Lenkerband rauskommen und in so einem Bogen vom Steuerrohr verlaufen. Das lässt sich noch einfach reparieren, ja.
Ich frage mich aber gerade, ob es diese Wahlmöglichkeit überhaupt immer gibt. Also nehmen wir mal an, ich will jetzt ein bestimmtes aktuelles Modell haben, bei dem es mir noch um andere Eigenschaften konkret dieses Modells geht und nicht um diese Integration. Aber mir fällt jetzt ehrlich gesagt kaum was ein, wo das dann nicht alles unter Putz verlegt ist. Also eigentlich muss ich ja dann in den sauren Apfel beißen, oder?
Das wird in der Tat immer schwieriger, ja. Am Anfang waren es nur die ganz teuren High-End-Modelle, wo sich Rennmechaniker drum kümmern und so. Da hat man das alles noch nicht so kritisch gesehen. Aber die Mode greift um sich, ja. Auch Mittelklasse und günstigere Modelle haben das inzwischen. Und zumindest bei den großen Herstellern kommt man da kaum noch drum rum. Aber natürlich finde ich Modelle, wo das nicht so ist, ja. Man kann sich ja, im Stahl- und Alu-Bereich und von kleineren Firmen, die jetzt auch nicht so die Entwicklungskompetenzen haben, sowas umzusetzen, da gibt es durchaus Alternativen.
Ich habe tatsächlich letztes Jahr auch so ein Ding gekauft aus Titan. Da ist auch alles noch, also es ist schon integriert, aber man sieht eben noch aus dem Vorbau, wie die Kabel rauskommen.
Also ist im Rahmen ja. Verläuft es wahrscheinlich intern.
Genau.
Und dann extern. Mhm. Jetzt, Jens, hast du schon gesagt, das ist eine Mode, das ist ein Trend. Hält das an? Wird das so weitergehen?
Ich befürchte ja. Also man hat sich da inzwischen dran gewöhnt, auch die Kunden haben sich dran gewöhnt. Und der Laie, der jetzt für sich für so ein neues Rad interessiert, der sieht ja die Probleme erstmal nicht. Ja, und sie werden ihm auch da nicht ausgebreitet, wenn er da beraten wird. Und ja, man sieht das inzwischen auch schon an den ersten Mountainbikes oder so Premium-E-Bikes, ne, die dann auch so schön integriert sind. Und es ist natürlich eine tollere Optik. Es sieht aus wie aus einem Guss und wirkt wie ein Fahrzeug und ja, deswegen wird das wohl bleiben.
Aber jetzt gibt's was ich nicht verstehe. Weil du sagst, du hast sehr laut geflucht. Du sagst, für Mechaniker ist es die Hölle, wenn ich das, glaube ich, richtig im Kopf habe. Christian sagt, sein Twitter-Feed ist voll von Leuten, die sich darüber aufregen. Dann müsste doch jetzt eigentlich, wenn ich da richtig aufgepasst habe, müssten doch jetzt, wie sagst du, die unsichtbare Hand des Marktes, ist die
oh,
das?
Ja, ja, ja.
Also
ja,
die müsste jetzt reagieren. Es ist der Bedarf, sagen, sowohl beim Kunden ja, und den Kundinnen als auch in der Werkstatt, ist der Bedarf da, bitte macht es nicht. Warum gibt es das trotzdem so?
Du hast dir die unsichtbare Hand gemerkt, ja, das ist so schön.
Ja, also der Markt sagt ja leider, ich will das. Ja, die Kunden wollen das, weil das einfach schöner aussieht. Aber die Mechaniker und die Selberschrauber, die fluchen natürlich schon. Und dann ist es, glaube ich, auch wird es versucht, so als vorübergehendes Problem darzustellen, weil hydraulische Scheibenbremsen haben wir jetzt schon alle, da muss man die Züge nicht mehr wechseln, sondern die Leitungen können in Zweifel ein Leben lang drinbleiben und die elektrischen Schaltungen auch, wenn die Kabel dann einmal verlegt sind, ist alles gut. Und dann muss ich das Zeug nämlich gar nicht mehr auseinandernehmen und ich glaube, da möchte man hin, dass man da gar nicht mehr ran muss.
Moment, habe ich da richtig gehört, dass die mechanische Schaltung stirbt?
Sieht so aus, ja. Also Elektronik setzt sich immer mehr durch. Die ersten großen Schaltungshersteller sind jetzt schon dabei, dass sie das quasi aufgegeben haben. Also da sind jetzt schon Neuentwicklungen der letzten 5 Jahre, waren nur noch elektronisch und alles, was es da mechanisch noch gibt, läuft so nebenher, aber wird nicht mehr irgendwie groß mit Innovationen versehen. Und ich fürchte, das werden wir auch bei anderen sehen. Ja, der Bauernzug ist auf dem Rückzug. Der Bauernzug ist auch, der hat ja auch seine Nachteile. Es ist ein sehr günstiges und sehr einfaches Mittel, Signale zu übertragen, aber eben auch ein anfälliges. Und ich glaube, davon will man weg.
Ja, was ist denn der neue Bauernzug dann? Entschuldigung.
Das Elektronikkabel, ja.
Oder der Funk.
Oder der Funk, genau, das gibt es auch, dass Schaltbefehle per Funk übertragen werden, wo man dann gar kein Kabel mehr verlegen muss, wo es einem dann auch egal ist, wo es lang muss.
Weil, was würdest du dazu sagen, also gehen wir mal von Vollintegration aus und von einem mechanischen Bautenzug, also der intern im Lenker geführt wird, dann 90 Grad in den Vorbau rein, dann 90 Grad in die Gabelschaft und irgendwie da unten raus. Das klingt für mich als Laien das ist nicht so gut für die Präzision, um 12 oder noch mehr Ritzel anzusteuern, oder?
Das ist noch milder ausgedrückt. Also solche Modelle gibt es, weil man natürlich das auch irgendwie in preiswerteren oder in günstigeren Preisklassen anbieten möchte. Und da die mechanische Schaltung immer noch irgendwie das Mittel der Wahl ist, auch um viel Geld zu sparen. Und trotzdem versucht man, solche Integrationen umzusetzen. Und die Sachen funktionieren irgendwie, solange sie neu sind, weil ja auch die Bautenzüge sehr viel besser geworden sind, wenig Reibung haben und so. Aber wenn die dann mal ein bisschen nachlassen und ein bisschen mehr Reibung kriegen, dann sind die vielen engen Kurven da drin wirklich Gift für die Leistung eines Bautenzuges. Dann funktioniert das ganz schnell nicht mehr gut. Und das richtige Problem fängt dann an, wenn ich sie wechseln muss. Bautenzüge müssen gewechselt werden, im Gegensatz zu Elektronikkabeln. Und dann geht das Theater los.
Wobei ich auch schon Elektronikkabel wechseln musste, das auch verschlissen, da bei den ganzen...
Ja, so wie du fährst.
Was denkst denn du, was da alles durchgeschoben wird, aber das klingt für mich schon nach einem gewissen Frustpotenzial, weil, ich sag nochmal, Twitter-Feed ist voll bei Christian und die Mechaniker und du sagst, der Markt will das aber und trotzdem, daraus schließe ich, dass die Leute, die sich in Christians Twitter-Feed enttäuscht äußern, halt wirklich enttäuscht sind, weil sie gedacht haben, hey, das sieht wirklich gut aus, das ist ein schickes Fahrrad und dann irgendwann merken, Mensch, das ist ja richtig, richtig kompliziert, hier das zu wechseln.
Ja, so wird es sein. Viele werden das böse Erwachen erst zu Hause haben oder beim Händler, der ihnen dann beichten muss, ich habe jetzt hier leider 3 Stunden damit verbracht und muss dir so und so viel Geld in Rechnung stellen.
Aber du hast doch schon angedeutet, das ist trotzdem der Weg, in dem wir uns bewegen.
Ja, was soll man machen? Ne? Also die Räder sehen einfach toll aus und sie performen besser. Und da wird man kaum mehr zurückgehen, fürchte
ich. Ja, solange sie nicht in die Werkstatt müssen. Aber jetzt hat Christian ja so schön anmoderiert, dass es sich beim Fahrrad um so ein simplen, verständlichen Gegenstand handelt, wo ich das auch alles mechanisch nachvollziehen kann, wo ich selber einen Zug wechseln kann. Müssen wir uns verabschieden von dieser Vorstellung?
Mussten wir im Grunde schon bei vielen Entwicklungsstufen, ja. Also ich erinnere mich an die Unterrohrschalthebel, die waren super simpel, ja, da konnte man irgendwie den Bauernzug durchziehen, ohne irgendwas auseinanderzunehmen.
Ja.
Aber der ist ausgestorben, auch obwohl er so simpel war. Und das sind halt so Evolutionsstufen. Und irgendwann wird man vielleicht eine Lösung finden, die das ermöglicht, dass das alles integriert läuft, aber es sich trotzdem leicht warten und reparieren und in der Höhe verstellen lässt. Und dann kann man mit sowas dann leben. Und dann sind wir, glaube ich, einen Entwicklungsschritt weiter.
Wobei ich eben hier total retro klinge und wie irgendwie Herren in einem gewissen Alter, die auf Stahlrahmen angefangen haben, Rennrad zu fahren, würde ich ja auch mal in die Runde fragen, möchte jemand aktuelle Schaltungstechnik gegen Unterrohrschalthebel tauschen?
Auf keinen Fall. Und im Moment möchte ich noch keine integrierten Züge haben, aber vielleicht möchte ich sie irgendwann, wenn es eine technische Lösung gibt, die mir das erleichtert, dass ich da den Lenker 2-3 Zentimeter höher oder tiefer stellen kann.
Ja, ohne jetzt den frustrierten Alten spielen zu wollen, aber es ist schon so ein bisschen, geht trotzdem in die Richtung, wir hatten glaube ich den Vergleich auch bei anderen technischen Sachen, schon mal so ein bisschen wie beim Auto, wo Leute teilweise jetzt nicht mehr die Glühbirne wechseln können, weil es nur noch so verschweißt ist oder so, dass die Vertragswerkstatt das am Ende nur noch machen kann.
Ja, ich glaube, da gab es auch, oder da haben sich die Leute auch viel drüber aufgeregt. Früher hat man sich zu jedem Auto so ein Buch gekauft, das hieß Wie helfe ich mir selbst, und hat den Vergaser halt selber entlüftet oder Bremsbeläge eingebaut oder was weiß ich. Kein Mensch macht das heute mehr, ja. Ob man jetzt mit dem Fahrrad, ob es so weit kommt, das mag ich noch nicht voraussehen, aber ein Stück weit in die Richtung geht es schon, klar.
Meinst du, es wird Nischen geben in der Fahrradwelt, bei denen, sage ich mal, diese simplere, verständliche Mechanik erhalten bleibt? Ich denke gerade an sowas wie Reiserad.
Ja.
Auch wenn es vielleicht das Reiserad gar nicht mehr so gibt, ja, aber meinetwegen ein aufgebohrtes Gravelbike, mit dem ich 3 Kontinente in 2 Monaten durchqueren will. Früher hieß es immer, ja, da nimmt man Stahlrahmen, bei denen kann der jeder Schmied irgendwo schweißen oder was weiß ich damit machen. Meinst du, dass in solchen Nischen die mechanische Schaltung, der außen verlegte Zug noch überleben wird?
Das glaube ich schon, ja. Also das, da bin ich mir relativ sicher. Es gibt auch jetzt schon so Hersteller, die damit werben, dass das besonders simpel ist. Man könnte auch sagen rückständig, aber eigentlich hat es ja auch seine Vorteile, damit mit so einer einfachen Konstruktion rumzufahren. Und deswegen glaube ich, dass es zumindest in der Nische da bleiben wird.
Jetzt, ich bin ja der Mann mit den verrückten Vergleichen hier in diesem Podcast. Jetzt kommt noch einer. Wird es vielleicht so werden wie bei so Vinyl-Liebhabern, die halt auch sagen, das ist irgendwie zwar nicht mehr State of the Art, aber hat was Besonderes? Und Gerolf meint ja auch, also es sind ja viele Tausende da draußen, wahrscheinlich Hunderttausende, vielleicht sogar Millionen, die sagen, ich will es lieber auch selber reparieren können.
Mit Vinyl, Vinyl hat ja eher, das ist ja kein praktischer Hintergrund, dass man sich Vinyl kauft, sondern das hat ja dachte immer, das hat eher sowas mit Emotionen und Nostalgie zu tun.
Ja, aber auch Haptik zum Beispiel, anfassen, noch sehen, ja, dass es abgetastet
Sound
wird
Jens,
und so.
Sound.
Nicht nur 1 und 0.
Ritual.
Ja, ja. Analog.
Im weitesten Sinne kann man das vielleicht damit vergleichen.
Ich denke tatsächlich so ein bisschen daran, weil das ja nur so 4-5% des Marktes sind und der Großteil anders funktioniert, aber eben es Leute gibt, die sagen, nee, ich mache das bewusst anders. Vielleicht auch nicht mehr State of the Art, aber anders.
Nee, genau. Und das hauptsächlich aus praktischen Gründen, weil sie jetzt irgendwie auf ihrem Reiserad keinen Akku dran haben müssen, wo sie immer aufpassen, dass er aufgeladen sein muss und eben auch solche kleineren Schäden unterwegs selber beheben möchten. Und das wird eben schwierig, wenn die ganze Kabellage irgendwo drin versteckt ist.
Und ich habe neulich feststellen dürfen, dass Vinyl gar nicht mehr so angesagt ist in manchen Kreisen, sondern
Kassette.
Genau. MC, ja, da gibt's jetzt, du kannst das Album kaufen, entweder als Downloadcode oder als MC.
Irgendwann werden auch die Discmans wieder teuer.
Und Minidisc gab's
ja
auch.
Minidisc.
Ja, und wir sind hier bei Klingel bei Klötzer und manchmal sind wir ein bisschen ausschweifend, aber das Thema bietet sich an dafür. Wir haben gesprochen über Integration von Zügen, Leitungen und Kabeln, die schick aussehen können, die einem ungefähr 5 Sekunden sparen auf 50 Kilometer oder vielleicht auch 6, die aber auch Nachteile haben. Und Jens, vielen Dank für deinen Besuch.
Ich danke euch.
Jetzt ab in Windkanal.
Da waren wir schon dieses Jahr. Müssen wir nicht nochmal hin.